Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Apfelkosmos. Ich grüße euch. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ja, herzlich willkommen bei dieser neuen Folge. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert mit dieser Aufnahme. Da komme ich auch gleich zum ersten Punkt. Und zwar habe ich jetzt festgestellt, es ist für mich tatsächlich im Alltag ein wenig viel, eine wöchentliche Aufnahme zu machen. Von daher habe ich mich jetzt entschlossen, dass es eher ein zweiwöchentlicher Rhythmus wird. Das passt sozusagen ein wenig besser in den Alltag, denn ich mache das Ganze neben meinem Job und neben allem, was sonst noch so zu tun ist. Deswegen sind es dann jetzt 2 Wochen, hat aber auch natürlich den Vorteil, dass manchmal sich Themen dann im Laufe einer Woche doch noch eine ganze Ecke weiterentwickeln. Schauen wir dann also mal, was uns da so Schönes erwartet. Und Sonderfolgen können natürlich auch jederzeit möglich sein. Voraussichtlich kommt dann also die nächste Folge am Pfingstmontag, dem 20. Mai. So, das einmal vorweg. Dann kommen wir einmal zu einem kurzen Themenüberblick. Und zwar haben wir, juhu, ein Apple-Event. Das wird jetzt nicht die nächste Juhu-Folge hoffentlich. Aber wir haben ein Apple-Event am 7. Mai. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Dann haben wir iPadOS unter dem DMA. Da gab es eine Entscheidung von der EU, die sehr, sehr spannend ist. Und dann gucken wir uns noch iOS 18-Gerüchte an. Da gibt es im Moment ganz, ganz viele Neuigkeiten. Wir werfen mal einen Blick drauf. Und dann den Reparaturstatus für Wo ist und natürlich Kurznachrichten für diese Woche. Dann legen wir auch schon los. Lass dich frei ist das Motto bei Apple. In der nächsten Woche, am 7. Mai, wird das erste Apple-Event in diesem Jahr stattfinden. Endlich, muss man ja so ein bisschen sagen, beziehungsweise andererseits, ich habe eigentlich schon gar nicht mehr damit gerechnet, denn es war ja ursprünglich in den Gerüchten, dass es im März soweit sein soll, dass es da ein klassisches Frühlingsevent von Apple geben soll. Dann hieß es ja, nee, wird eher später, wird eher April, eher Ende April und jetzt ist es eben Mai. Gab es, glaube ich, so in der Form noch nie oder zumindest sehr, sehr lange nicht mehr, dass im Mai ein Event stattfindet. Denn normalerweise hat Apple ja irgendwie so im März dann mal das erste Lebenszeichen des Jahres von sich gegeben oder vielleicht auch mal relativ spät eigentlich im April. So 2021 zum Beispiel, da war man auch unsicher, ob es überhaupt noch ein Event geben würde, weil die sonst meistens eben im März stattgefunden hatten und da war es dann eben in den April gerutscht. Damals hatte das aber mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit Corona-technische Gründe, denn 2020 lag ja da gerade erst hinter uns. Lieferschwierigkeiten, wahrscheinlich auch interne Herstellungs- und Ingenieurs- und alles Schwierigkeiten, einfach in der Entwicklung der Produkte und in der Marketing- und so weiter Geschichte. Das war ja alles nicht so einfach damals. Deswegen war das so ein bisschen so ein Sonderfall, aber auch da war es, glaube ich, der 21. oder was, April, also auch noch relativ früh. Jetzt ist es eben schon in den Mai gerutscht. Wie kommt das? Vermutlich tatsächlich, und da kommen wir auch schon ein bisschen zum Inhalt, soll es Probleme in der Herstellung der OLED-Bildschirme für die iPads gegeben haben, die wir ja bei diesem Event erwarten. Ich im Besonderen warte ja auch schon seit Ewigkeiten überhaupt auf mal ein neues iPad Pro im Besonderen. Aber auch das iPad Air ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt und es gab ja letztes Jahr erstmals in der iPad-Geschichte gar keine neuen iPads. Von daher, das wird jetzt mal Zeit. Und umso mehr bin ich auch gespannt, was da jetzt genau kommen wird. Das wird ganz interessant. Und ja, deswegen ist es vermutlich eben so spät und so eigentlich ja fast auch ein bisschen komisch. Ich hatte jetzt nicht mehr damit gerechnet, dass überhaupt noch ein Event kommt, weil es eben so, so dicht an die WWDC ranrückt, die ja am, ich glaube, 8. Juni oder 10. irgendwas in der Dreh. Juni stattfinden wird und da ja dann schon der nächste Schlag sozusagen kommt, also dann gerade auch in Richtung KI und so weiter, soll dann ja da die Bombe platzen quasi und so kurz davor noch ein Event, das ist schon eher untypisch. Wenn, dann hätte ich eher damit gerechnet, dass es vielleicht noch Pressemitteilungen kurz vorher gibt. Das gab es tatsächlich schon einige Male. Im letzten Jahr, letztes Jahr gab es ja zum Beispiel Final Cut Pro dann bis iPad noch ganz kurzfristig vor der WWDC und die Pride-Armbänder kommen natürlich auch immer im Mai oder meistens im Mai, weil sie dann ja im Juni ist ja dann der Pride-Month Da braucht man sie dann ja quasi. Von daher, ja, das sind so die Gründe, warum es eventuell so spät ist. Also hauptsächlich die Herstellungsschwierigkeiten mit den OLED-Displays. Damit kommen wir auch schon dazu, was wir denn Schönes erwarten. Das wisst ihr grundsätzlich auch. Wir hatten ja schon mal eine recht ausführliche Besprechung dazu gemacht. Hauptsächlich auch in der letzten Folge nochmal das Gerücht, was kommt bei den iPads, beim iPad Pro. Jetzt hat auch nochmal Mark Gurman unterstrichen oder in die Gerüchteküche ist mit eingestiegen quasi, dass auch er jetzt annimmt oder eine starke Wahrscheinlichkeit, wie er es gesagt hat, sieht, dass das neue iPad Pro tatsächlich auf den M4 setzen wird und den M3 einfach überspringt. Das ist ja gar nicht grundsätzlich verkehrt. Das hat Apple zum Beispiel beim iMac ja auch gemacht. Der hatte ja auch erst den M1 drin und dann gleich den M3. Da gab es also keine M2-Version. Ähnliches könnte jetzt beim iPad passieren. Die Frage ist so ein bisschen, warum das Ganze? Weil an sich können sie theoretisch auch den M3 nehmen. Da hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen. Das eine ist das Herstellungsverfahren, dieses 3-Nanometer-Verfahren, das sie bei den M3-Chips benutzen, ist ein Sonderverfahren gewissermaßen, das von oder zumindest mit und nur für Apple entwickelt wurde. Das hat TSMC, der Chiphersteller für Apple, hat quasi nur für Apple da einen eigenen Prozess entwickelt und natürlich auch eine Herstellungslaufbahn da aufgebaut und so weiter. Und jetzt wäre dann eben quasi das Interesse seitens Apple und seitens TSMC natürlich vor allem, das möglichst kurz zu halten, dass da nur für Apple jetzt diese eine Generation M3 rausgehauen wird in diesem N3B-Verfahren und dass sie jetzt dann auf das normale, in Anführungszeichen, N3E heißt es, glaube ich, 3-Nanometer-Verfahren umsteigen, was dann eben auch kompatibel ist zu, ich glaube, N3X heißt dann das darauffolgende 3-Nanometer-Verfahren, das auch schon in Aussicht steht. Dass die sind miteinander kompatibel und das N3B, was sie jetzt bei den M3s benutzen, eben nicht. Das ist eben ein hochgradig von Apple eigens hergestelltes Verfahren gewissermaßen und das benutzen nur sie. Lohnt sich also eigentlich für niemanden so richtig, das durchzuziehen. Es war halt, okay, wir müssen oder wir wollen unbedingt die Ersten sein. Also zack, 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 da muss jetzt ein 3-Nanometer-Verfahren aus dem Boden gestampft werden, damit wir die Ersten sind. Ist halt am Ende einfach Marketing so, ne? Sind wir mal ehrlich. Das hätte nicht sein müssen, aber sie wollten jetzt eben die ersten mit dem 3-Nanometer-Verfahren und beim M3 dann auch mit 3-Nanometern. Das hört sich sehr nach Apple an, dass das für sie ein wichtiger Grund gewesen sein könnte. Ja, und deswegen ist das Interesse seitens Apple und TSMC eben da, möglichst schnell von dieser Sonderlocke wegzukommen und eben auf die normalen 3-Nanometer-Verfahren zu wechseln. Und dazu gibt es ja auch Gerüchte, dass oder Berichte, dass der M4 noch mehr als sowieso auch schon alle vorherigen Chips noch mehr den Fokus auf KI-Anwendungen legt. Also sprich, die Neural Engine soll ja massiv ausgebaut werden. Gerüchte halber verdoppelt quasi in ihrer Leistung. Da hatten wir auch beim letzten Mal schon gesprochen. Und das ist natürlich, bietet sich dann an, kurz vor der WWDC, wo sie ganz viele tolle KI-Features für iOS und iPadOS 18 und macOS 15 vorstellen werden, dass sie da noch mal kurz den Chip quasi auf Vordermann bringen, dass sie sagen können, hey, guck mal hier, das iPad hat schon den M4 und kann schon alle diese tollen Sachen ganz, ganz schnell ausführen und lokal und so weiter und so fort. Denn so eine generative KI, also mal angenommen, dass sie vielleicht tatsächlich so eine Art ChatGPT, bloß eben, ne, nicht ChatGPT, sondern von Apple, wenn sie sowas tatsächlich entwickeln oder Systeme, die auf sowas zumindest aufsetzen, Funktionen wie, ne, schreib mir diesen Absatz nochmal irgendwie förmlicher um oder solche Geschichten, wenn das alles lokal abläuft, und das ist ja Apples Ziel, dann könnte das eben sein, dass da noch mehr als jetzt schon die Neural Engine gefordert ist. Ich hatte da letztes Jahr mit dem iPhone 15, da ist die Neural Engine ja auch schon deutlich besser geworden, hatte ich mal das erste Mal ein Private LLM auf meinem iPhone ausprobiert. Das ist eine App, kann ich euch auch empfehlen, ist ein Einmalkauf, könnt ihr euch einfach runterladen. Da kann man lokal auf seinem Gerät tatsächlich eine Art ChatGPT, also sprich ein Large Language Model, ausführen und kann dann da halt mit dem chatten. Eigentlich hauptsächlich nur auf Englisch, aber so ein kleines bisschen Deutsch kann man da auch rausquetschen. Und da sind mittlerweile ganz viele verschiedene Modelle von allen möglichen Unternehmen auch herunterzuladen. Dann kann man eben auf seinem iPhone oder auch auf dem iPad kann man das ausführen. Und das ist tatsächlich schon sehr beeindruckend, denn es gab da auch mal ein YouTube-Video, das ich dazu gesehen hatte. Da war es im Vergleich zu sehen zwischen dem 14er iPhone und dem 15er iPhone. Gleiche App, aber eben unterschiedliche Chips drin. Und das 15er war einfach, oh holy shit, das war zackiger, aber hallo. Das ging da richtig ab und das 14er war schon auch schnell so. Also das, ich denke, die ganzen Features können sie auch auf den älteren iPhones abwickeln, aber eben auf den neuen dann deutlich performanter und schneller. Und mit dem M4 werden sie da eben noch eine ganze Schippe drauflegen, damit es quasi noch flüssiger und schneller und super duper läuft. Das ist also wahrscheinlich, ja, also es spricht vieles dafür, dass sie den M4 tatsächlich schon ausbringen könnten. Vielleicht aber eben sonst auch der M3, das wäre ja auch schon mal nett. Aber jedenfalls neuer Chip im iPad und natürlich das OLED-Display. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das OLED-Display kommt endlich auch auf die iPads. Da freue ich mich schon sehr drauf, denn das Mini-LED-Display ist fantastisch und alles und ich würde es nie wieder hergeben. Aber OLED ist natürlich nochmal eine Ecke geiler. Unter anderem, weil da kein Blooming passieren kann, was ich im Alltag selten bis gar nicht, also jetzt merke ich es, glaube ich, gar nicht mehr mittlerweile. Anfangs habe ich es schon recht deutlich gesehen, aber das gibt es bei OLED einfach nicht. Deswegen ist es natürlich nochmal eine Spur besser. Und es soll laut Gerüchten auch das, also nicht nur irgendein publikes OLED-Display sein, sondern eben das Beste am Markt. Das ist also typisch Apple irgendwo, dass wenn sie einen Markt betreten und in dem Fall jetzt eben den Tablet-OLED-Markt, dass sie dann so richtig nochmal eine Schippe drauflegen und dann eben mindestens ein sehr gutes, wenn nicht sogar das Beste am Markt bieten wollen. Ähnlich war es damals zum Beispiel, glaube ich, auch bei der Apple Watch 5 mit dem Always-On-Display. Haben sie halt auch extra noch eine Weile gewartet, weil sie dann eben ein super-duper tolles Display da haben wollten. Genau, und die gleiche Technik, guter Übergang, von der Apple Watch 5 beziehungsweise von den heutigen iPhones auch mit dem Always-On-Display. Diese LTPO-Technik, die dafür nötig ist, die erlaubt es eben, dass das Display sehr, sehr energiesparend ist und vor allem eben auch mit ganz geringen Wiederholraten, also ein Hertz einmal die Sekunde, dann wiederholen kann, eben auch diese Always-On-Funktion bieten kann. Also sprich, sie sparen super viel Strom durch diese neue Technologie. Es wird auch nochmal deutlich dünner als das Mini-LED-Display. Das war nämlich relativ dick, immer noch saudünn im Verhältnis natürlich. Aber die OLED-Displays sind nochmal dünner, obwohl sie zwei OLED-Displays aufeinander stapeln. Diese Dual-Stack-Technik, die da Gerüchte halber zum Einsatz kommen soll, sorgt eben dafür, dass die OLED-Displays ja tendenziell normalerweise relativ dunkel, also sie sind nicht dunkel, aber dunkler als LCD-Displays werden können oder Mini-LED auch im Besonderen. Dadurch, da braucht man beim OLED eben diese Doppeltechnik sozusagen, dass man zwei OLEDs übereinander klatscht, um die gleiche Helligkeit oder eine sehr, sehr gute Helligkeit zu erreichen, wie jetzt mit Mini-LED. Und wenn es dann immer noch energieeffizienter wird, hört sich das doch mal ganz nett an. Ich rechne allerdings, also zweierlei könnte passieren, entweder die iPads bekommen endlich mal, hust Apple, Hinweis, eine längere Akkulaufzeit. Diese 10 Stunden, die sie da immer bewerben, haben sie ja original seit dem ersten iPad. Und bei mir persönlich muss ich sagen, das ist schon lange nicht mehr Realität. Also ich erreiche diese 10 Stunden de facto nie. Ich habe mein Display zugegeben auch immer sehr hell, aber 10 Stunden auf gar keinen Fall. Mehr so 3 bis 4, vielleicht 5, je nachdem, was man natürlich auch tut. Und deswegen die eine Option ist, dass die Akkulaufzeit länger wird, dadurch, dass der Bildschirm sparsamer wird und sie natürlich auch einen effizienteren Prozessor jetzt haben. Oder dadurch, dass das Gehäuse Gerüchten zufolge deutlich dünner werden soll, von 5,9 auf 5 beim großen iPad. Das hört sich für mich eher danach an, dass Apple wieder den gleichen Move macht, wie sie es immer machen. Nämlich, ja, wir haben die gleichen 10 Stunden Akkulaufzeit, juhu. Naja, aber das wäre auch nett, denn wenn ich hoffentlich das Gerät mir kaufen werde, sobald es dann da ist. Mein iPad hat jetzt eben auch schon deutlich seinen Akku verbraucht. Merkt man jetzt eben dann schon auch, dass es nicht mehr so lange hält wie am Anfang. Da wird es für mich persönlich einfach ein ziemlich großes Update und für die meisten eigentlich auch eben allein schon wegen dieses coolen Bildschirms, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Dann ein interessanter Aspekt, den Apple noch selber ganz öffentlich bei Twitter bzw. X bekannt gegeben hat. es soll eine andere Art von Apple-Event werden, haben sie so getwittert. Schauen wir mal, was das konkret bedeuten könnte, denn an sich haben sie jetzt schon seit 2020, seit sie so ein bisschen gezwungen wurden durch Corona, haben sie ja schon deutlich andere Events als ganz früher noch. Früher waren die ja wirklich so mit Bühnenpräsenz und vor Ort und alle Journalisten waren da eingeladen. Und heutzutage sind es ja in der Regel eigentlich nur noch, also nur noch Videos, die sie da voraufzeichnen und dann abspielen. Er ist auch wirklich rein digital, dass auch Journalisten sich das dann zu Hause angeschaut haben und dann auch erst später die Geräte bekamen. Mittlerweile ist es ja so eine Art Hybrid geworden. Zum Beispiel die WWDC findet ja zwar vor Ort im Apple Park statt, da kommen dann die Entwickler und die Journalisten in den Apple Park und gucken sich das aber eben dort zusammen auch nur als Video an. Also man sieht im Park zeitgleich oder fast zeitgleich das Gleiche, was wir zu Hause über YouTube und ähnliche Kanäle uns anschauen können. Dann gibt es also keine Sonderbehandlung mehr sozusagen oder kein Vorteil, wenn man vor Ort ist, außer dass man danach eben direkt die Geräte im Hands-on sich anschauen bzw. eben auch anfassen kann. Das ist jetzt natürlich etwas, was auch nur die Journalisten betrifft. Es gibt aber Gerüchte, dass es jetzt vielleicht mehrere Events geben könnte, also sprich ein Hauptevent sozusagen ist dann halt der Film, den gucken wir dann quasi alle. Und aber parallel irgendwie so in London und irgendwo in China, in Asien jedenfalls. Und in den USA wird es sicherlich parallel Events dazu geben, wo Leute dann eben auch eingeladen werden, quasi lokal in Anführungszeichen, dorthin geflogen werden und dann dort den Film zusammenschauen und dann eben gleich die Geräte auch anfassen und ausprobieren können, so wie bei der WWDC. Und so ähnlich war es ja auch schon beim Scary Fast Event. Das war ja auch schon so ein bisschen in die Richtung, dass zwar das Event an sich als Film einfach nur gestreamt wurde, aber da wurden dann eben auch manche Journalisten eingeladen nach New York, glaube ich in dem Fall, und konnten dann da eben den Film zusammenschauen und dann auch direkt sich die Sachen anschauen. Und so hört sich das für mich ein bisschen an, dass sie einfach eine andere Art von Event, ist jetzt nur so ein Wort, so eine Floskel, die sie da benutzen, aber ich vermute, dass sie das meinen, bloß eben vielleicht noch mehr, dass es noch mehr von diesen lokalen Events geben wird. Noch ein besonderer Aspekt diesmal ist tatsächlich die Uhrzeit. Die ist ein wenig weniger in unserem Sinne quasi, denn normalerweise haben Apple-Events bisher immer um 10 Uhr morgens in kalifornischer Zeit begonnen. Das war dann bei uns 19 Uhr abends. Jetzt ist es aber so, dass das Event um 16 Uhr unserer Zeit, sprich um 7 Uhr morgens kalifornischer Zeit, beginnt. Das hat damit zu tun, gibt es Gerüchte, dass das eben in New York zum Beispiel etwas besser funktioniert. Da ist es dann eben, glaube ich, doch wieder 10 Uhr morgens. So war es ja dann auch schon bei dem, so war es bei dem 2018er Event, das ja in New York damals war, war es auch schon so eine versetzte Uhrzeit, dass es eben in New York dann eine gute Uhrzeit war. Aber die 16 Uhr Zeit, klar, es gibt immer Regionen in dieser Welt, wo das dann doch wieder unpraktisch ist. Also für uns ist es jetzt zum Beispiel, wenn man arbeiten muss, auch nicht so geil, dass man um 16 Uhr dann entweder nicht schauen kann oder eben seine Arbeit unterbrechen muss. Aber es ist zum Beispiel für die Menschen in, ich habe mal nachgeschaut, Tokio beispielsweise, angenehmer, weil vorher war es irgendwie 2 Uhr nachts und jetzt ist dann eben zumindest nur 23 Uhr. Das ist nicht ganz so schlimm. Auch nicht toll oder was, aber zumindest eben nicht mehr ganz so Nachtzeit wie vorher. Ja, das wird also ein spannender Dienstag. Ich bin zu der Zeit dummerweise gerade im Urlaub in London und werde da nicht direkt wahrscheinlich den Stream schauen können oder wenn, dann nur irgendwie abends. Mal schauen, wann ich dann da reinschaue, aber ich werde definitiv natürlich ein Auge auf die ganzen News-Ticker behalten und das Event dann definitiv auch noch abends im Bett oder was nachschauen. Denn ich warte ja ganz gespannt auf die neuen iPads und bin da schon ganz aufgeregt, was uns da Schönes erwartet. Dann lass uns mal rüberschwingen von iPads zu iPadOS. Die Europäische Union ist ja so ein bisschen im Moment auf Kriegsfuß, ist vielleicht übertrieben, aber on fire jedenfalls, was den Digital Markets Act und dessen Umsetzung angeht. Und zwar haben sie ja schon Apple gezwungen, beziehungsweise Apple hat schon, musste da schon handeln, dass sie mit iOS 17.4 diverse Dinge bei sich öffnen mussten. Ja, ihr wisst es alle, der App Store beispielsweise darf nicht exklusiv sein, es muss alternative Marktplätze geben. Das Sideloading bzw. Web Distribution, whatever, wie Apple das nennt, die Browser Engines und alternative Wallet-Apps und Zahlungsmethoden und so weiter. Das war ja bisher aber alles nur fürs iPhone gültig, weil eben die EU in ihrer Gatekeeper-Untersuchung festgestellt hat, okay, das iPhone fällt da drunter, das iPad aber nicht. Da kann man natürlich auch sagen, okay, von Anfang an war das aus meiner Sicht ein bisschen schwachsinnig, weil das ist halt rein softwaretechnisch quasi das Gleiche, auch wenn es einen anderen Namen hat. iPadOS kann definitiv mehr, aber es ist am Ende des Tages immer noch eine Variante von iOS. Unter der Haube ist da sehr, sehr viel gleich. Und nur weil Apple das quasi marketingtechnisch getrennt hat und unter einem anderen Namen jetzt verkauft, ist es nicht ein anderes System. Die EU hat das zwar gekauft, sondern die haben gesagt, okay, gut, es ist ein separates System, hat aber jetzt eben weiter untersucht und festgestellt, okay, die Schwelle, ich hatte da was von 45 Millionen Nutzern im Monat gelesen, die eine Plattform benutzen. Das ist diese Schwelle von der EU, wo der Digital Markets Act dann in Kraft tritt. Die ist beim iPad eben zwar noch nicht erreicht, aber es ist sehr, sehr kurz davor. Und die EU rechnet damit, dass wenn es so weiterläuft, wie es jetzt eben im Moment beim iPad läuft, dann wird das iPad zeitnah darüber kommen. Und gerade auch im Geschäftsumfeld sei das iPad eben sehr dominant. Das kann ich persönlich jetzt nur bestätigen. Und deswegen haben sie jetzt schlicht und ergreifend beschlossen, okay, bald wird dieser Schwellenwert überschritten werden. Deswegen ordnen wir jetzt schon mal an, Apple iPadOS muss auch unter den DMA, also fällt unter den DMA und muss entsprechend Änderungen vornehmen. Was bedeutet das Ganze? Das bedeutet zum einen, dass Epic sofort am Start war und hat gesagt, yay, Fortnite kommt zurück aufs iPad. Das hatten sie beim iPhone auch, glaube ich, in Windeseile nach der Ankündigung von Apple bekannt gegeben, dass sie sagen, yay, wir kommen zurück auf das iPhone und jetzt eben das iPad. Aber ja, was bedeutet das an sich? Alles, was Apple im Zuge des DMAs fürs iPhone machen musste, ne? Wie gesagt, Sideloading, alternative App Stores, Browser Engines, alternative Wallet Apps, all das kommt auch aufs iPad. Tatsächlich muss ich sagen, das ist für mich die viel bedeutendere Meldung als damals beim iPhone. Da war es natürlich krass, weil es neu und fundamental nicht Apple war sozusagen. Das widersprach so allem, was Apple zu dem Zeitpunkt jemals getan hatte. Und dass sie das nicht gerne getan haben, das kann man sich ausmalen. Und beim iPad kann ich es aber im Alltag viel mehr gebrauchen. Also die Browser Engines mal als konkretes Beispiel, kann ich auf dem iPad sehr viel mehr mit anfangen als auf dem iPhone. Weil auf dem iPhone bin ich zwar auch viel am Rumsurfen, aber auf dem iPad ist sehr viel mehr so mit Extensions und so weiter, was ich gebrauchen könnte, als es bei Safari auf dem iPhone ist, weil ich viele Dinge surftechnisch einfach auf dem iPad mache aufgrund der Größe des Bildschirms. Und auch die App Stores, ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht, weiß nicht, Adobe oder sowas irgendwann mal einen eigenen Store fürs iPad eröffnet. Oder Epic scheint ja mindestens Fortnite zu bringen oder vielleicht sogar auch dann einen eigenen Epic Game Store. Den haben sie, glaube ich, schon für iOS angekündigt, fürs iPhone, dass sie den dann eben auch aufs iPad bringen, wo ja Gaming ein ganz anderer Faktor ist als auf dem Handy. Ja, also so gesehen, das ist auf jeden Fall fürs iPad eine sehr, sehr große Änderung und eine sehr große Öffnung nach vorne, wie ich finde. Das wird dem iPad gut tun, denn das iPad hat einen so hohen Marktanteil. Es ist jetzt nicht komplett konkurrenzlos, es sind schon definitiv noch andere Tablets am Markt, aber es ist aus meiner Sicht so in der Form einzigartig gut und deswegen auch entsprechend erfolgreich. Aber da ist es dann eben trotzdem genauso wichtig wie beim iPhone, vielleicht sogar fast wichtiger, dass dort eben mal so ein bisschen Konkurrenz zugelassen wird, um Apple da auch nicht quasi müde werden zu lassen, sondern dass sie da schon auch, sie müssen schon am Ball bleiben, um quasi ihren Stand zu erhalten. Schauen wir also mal, wie sie das konkret umsetzen werden und wann. Sie haben schon gesagt, es wird höchstwahrscheinlich im Herbst sein. Bis November ist die Deadline jetzt wegen 6 Monate Übergangszeit, die sie da von der EU bekommen haben. Müssen sie ja schließlich auch alles programmieren. Und dann ist damit zu rechnen, dass das mit iPadOS 18 kommen wird. Das bietet sich ja irgendwo sogar auch an, vielleicht sogar mit 18.1. Meistens kommt ja im Oktober oder im November oder so nochmal eine Punkt 1-Version, die dann einige Features nachliefert. Und die iOS-Änderung haben sie damals ja auch mit Punkt 4 erst rausgebracht, weil da die Deadline dann eben war. Von daher rechne ich damit, dass es mit 18.0 oder 18.1 kommen wird und dass das iPad dann eben auch alle Features von iOS bekommt. Ist ja für Apple aber tatsächlich das noch als Nebengedanken eigentlich sogar entspannter. Jetzt klar finden sie das rein umsatztechnisch sicherlich nicht so toll, dass sie da Alternativen zum App Store anbieten müssen. Aber gleichzeitig muss man sagen, ist es ja jetzt dann auch viel einfacher, dass sie nicht noch eine Ausnahme mehr im Code haben müssen. Also wenn du ein iPad bist, dann mach das. Wenn du ein iPhone bist, dann mach das. Sondern jetzt ist es halt okay, wenn du in der EU bist, und diese Abfrage haben sie ja schon fürs iPhone gebaut, wenn du in der EU bist, dann darfst du das machen und wenn nicht, dann nicht. Ist für sie eben noch mal eine Stufe einfacher. Genau, und wo wir gerade von iOS 18 sprechen, beziehungsweise iPadOS, aber ist ja auch iOS, kommen wir einmal zum Thema iOS 18 Gerüchte. Da gibt es mal wieder ein Sammelsurium. Ich habe mal ein bisschen gesammelt in der Woche. Was gab es denn alles so Schönes? Da gibt es interessante, sagen wir, Verzahnungen von mehreren Apps und natürlich das Thema KI. Man kann es ja fast kaum noch ertragen. Überall wird jetzt immer das Buzzword KI umhergeschmissen. Aber in dem Fall ist es ja nun auch wirklich das Thema, was iOS 18 höchstwahrscheinlich stark auszeichnen wird. Und was, glaube ich, eben auch diesen Anspruch oder diese Aussage unterstreicht, die wir von Mark Gurman häufiger schon gehört haben, dass iOS 18 wohl ein ziemlich krasser, auch intern ziemlich als krass beurteiltes Release gilt. Also ein ziemlicher Umwurf sozusagen. Da steht aber eben KI definitiv im Zentrum, weil sie jetzt da auch börsentechnisch ziemlich unter Druck sind. Persönliche Meinung, ein bisschen lächerlich, dass da so drauf rumgepocht wird, so nach dem Motto, warum habt ihr keine KI? Herrgott, das iPhone verkauft sich trotzdem ziemlich gut. Aber das scheint eben, da kommen wir später nochmal bei den iPhone-Verkäufen drauf, das scheint eben ein bisschen ein Problem im Moment zu sein, dass das für viele Leute eben doch ein K.O.-Kriterium ist mit der nicht vorhandenen oder... Das ist nicht richtig. Es ist KI vorhanden auf dem iPhone und zwar relativ viel. Man erinnere sich zum Beispiel eben an die ganzen Sturzerkennung und so weiter, Mechanismen, die Unfallerkennung, die Live-Text und das Foto ausschneiden und. Also es gibt eine Menge KI auf dem iPhone, aber es ist alles nicht so eine KI, die einem so ins Gesicht springt und sagt, hier, ich bin KI. Und genau das fehlt eben den Leuten, insbesondere zum Beispiel in China, die da erwarten, dass da jetzt einfach so generative KI-Möglichkeiten dazukommen. Und ja, da kommen wir gleich einmal drauf. Ich finde es aber ganz spannend auch, dass jetzt Apps miteinander verkoppelt werden sollen, verheiratet werden sollen, die vorher so ein bisschen losgelöst oder jetzt losgelöst voneinander sind. Und zwar zum Beispiel die Notizen mit den Sprachmemos. Beziehungsweise da kann man mal schauen oder wird es interessant, ob sie wirklich die Sprachmemos und die Notizen-App miteinander verzahnen. Oder, und das ist das, was das Gerücht erstmal eigentlich nur sagte, dass es zumindest Sprachnotizen, Sprachaufnahmen innerhalb der Notizen-App geben soll. Das fände ich eigentlich ganz nett, denn in GoodNotes oder bitte nee, ursprünglich in Notability fand ich damals ein super Feature, dass man dort schon immer eine Tonaufnahme laufen lassen konnte und währenddessen mit dem Apple Pencil oder eben auch mit Text sich Notizen machen konnte zu dem, was man da gerade eben für ein Gespräch oder für eine Besprechung hat. Und das fand ich immer sehr hilfreich, denn man kann dann im Nachhinein sogar quasi die Aufnahme sich anhören und sieht dann in Echtzeit, was man da gerade geschrieben hat. Man findet also schnell die passende Tonstelle in der Aufnahme auch wieder, an der man in der Notiz gerade war, wenn man das wissen will. Weil dann manchmal ja nicht alles notiert wurde, was man gehört hat, aber man kann das dann eben im Zweifel noch nachrecherchieren sozusagen und dann doch nochmal nachnotieren auch in der App. Das finde ich ja so eine ganz interessanten Gedanken, dass Apple das vielleicht auch machen könnte oder sowas in der Art, dass sie zumindest mal Tonaufnahmen erlauben. Denn für viele Leute ist die Notizen-App ja so ein bisschen so eine eierlegende Wollmilchsau. Die kann ja wirklich wahnsinnig viel. Die kann ja handschriftliche Notizen, die kann Textnotizen, die kann Fotos, die kann Tabellen, die kann Überschriften und. Die kann mittlerweile ganz, ganz viele Dinge. Sogar auch so Links zu anderen Notizen. Das kam ja mit iOS 17 dann, dass man sich da so ein richtiges System innerhalb von der Notizen-App aufbauen kann. Und für viele Menschen reicht das dicke aus. Aber es ist eben ganz cool, dass sie das nicht nur jetzt einfach so lassen, sondern dass sie es sogar noch weiter ausbauen, um das für noch mehr Anwendungsfälle tauglich zu machen. Gerade eben zum Beispiel auch im Geschäftsumfeld. Ne? Wenn da jemand Besprechungsnotizen macht, ist es für den sicherlich hilfreich, dann Sprachmemos aufnehmen zu können, um dann dort, wie ich eben beschrieb, bei Notability eben zum Beispiel zurückspulen zu können und sich das nochmal anzuhören, was man da so gemacht hat. Gleiches gilt auch für die Taschenrechner- und Notizenverheiratungsaktion. Es gibt da Hinweise, dass es eventuell Mathe-Notizen oder also, ja, ich nehme mal an Formeln und ähnliche Sachen und Graphen und so weiter, dass man solche Notizen jetzt erstmals nativ in der Notizen-App machen kann. Also man kann das auch im Prinzip jetzt schon mit seinem Apple Pencil einfach zeichnen, irgendwelche Graphen oder Formeln oder was man da eben alles so haben will. Aber so richtig was anfangen kann die Notizen-App damit eben nicht oder sie kann damit gar nichts anfangen. Das sind für sie einfach erstmal nur Vektorgrafiken, Striche. Und jetzt soll es eben eine Verkopplung mit dem Taschenrechner geben, in Klammern, der käme auch das erste Mal endlich aufs iPad. Hust, Apple, das wird mal Zeit. Und mit dieser Verknüpfung wäre es dann, bin jetzt kein Mathe-Experte, aber scheinbar oder wahrscheinlich möglich, dass man eben zum Beispiel Formeln in der Notizen-App speichert oder notiert und dann kann man die quasi gleich mit dem Taschenrechner dann bearbeiten und berechnen und dann sicherlich auch die Ergebnisse quasi wieder zurück in die Notizen-App kopieren. Und ich stelle mir das ganz spannend vor, dass dann der Taschenrechner vielleicht sogar richtig da irgendwie so free-floating-mäßig im System unterwegs ist als eigene App oder mindestens im Stage-Manager so nebenher offen ist und dann gibt man das ein und Drag-and-Drop-mäßig kopiert man dann Sachen aus der Notizen-App in den Taschenrechner und umgekehrt oder kann eben auch sagen, sowas wie übertrag das in die Notiz rüber, direkt ist aus dem Taschenrechner. Das stelle ich mir eigentlich ganz spannend vor. Für Studenten, für Mathematiker, für Wissenschaftler, für alle Menschen, die mit Formeln zu tun haben. Ja, das ist eine ganz nette Ergänzung. Und was ich persönlich ein bisschen spannender noch finde, ist die letzte Verheiratungsaktion, die sie da wohl in Planung haben sollen, und zwar der Kalender und die Erinnerung-App. Die sind ja im Moment getrennt voneinander und wissen in dem Sinne nichts voneinander. Man kann Siri zwar sagen, hey, mach einen Termin oder mach eine Erinnerung, aber das landet dann jeweils eben nur in einer App. Und so ein Überblick, was ist heute alles zu tun, inklusive Terminen, sei es jetzt privater oder geschäftlicher Natur, aber eben auch sowas wie, hey, du wolltest noch diesen Artikel zu Ende schreiben oder du wolltest noch, was weiß ich, einkaufen oder die Kinder abholen oder keine Ahnung. Solche Geschichten, die ja auch am Ende des Tages nur erledigt werden, indem man Zeit dafür investiert, also sprich eigentlich im Kalender irgendwie gar nicht so schlecht aufgehoben wären, das könnte jetzt dann eben kommen, dass man in der Kalender-App einen Gesamtüberblick über seinen Tag bekommen kann. An der Stelle kann ich euch übrigens eine App sehr empfehlen, die nennt sich Structured. Die habt ihr vielleicht schon mal irgendwo in anderen Newsblogs gefunden und vielleicht auch im App Store, da wurden sie auch gefeatured. Eine sehr coole App mit, soweit ich weiß, sogar deutschem Entwickler. Das ist immer ganz cool, wenn man mal so sieht, dass eben auch in Deutschland coole Entwickler sitzen, der hat diese App eben gebaut, die macht im Prinzip das. Die macht einen Tagesplan, so als eine Kalenderansicht, wo eben die Termine drinstehen und aber eben auch die Erinnerungen, die an dem Tag fällig sind und wann sie fällig sind. Das heißt, man kann sich so richtig seinen Tag einmal so zurecht drag and droppen sozusagen, die Sachen alle hin und her schieben, dass man weiß, ah, okay, dann ne, hole ich die Kinder ab, dann schreibe ich den Artikel, dann nehme ich meinen Podcast auf in diesem Fall. Das finde ich eine sehr, sehr gute und sinnvolle Ergänzung einfach. Denn im Moment ist es ist schon auch sinnvoll, dass sie getrennt sind. Aber es ist eben nett, wenn man beide miteinander verwenden kann, dass man das so ein bisschen, ja, als so eine Art Hub sehen kann. Und persönliche, ganz subjektive Meinung. Ich nutze den Apple-Kalender nicht. Ich benutze tatsächlich die Google-Kalender-App und würde irgendwie auch, weiß nicht, Fantastical oder sowas benutzen, wenn die nicht so ein bisschen teuer wären. Weil ich die Apple-Kalender-App, also die ist, nee, aus meiner persönlichen Perspektive ist sie zumindest auf dem iPhone UX und UI technisch eine Katastrophe. Da, bis ich da die Ansicht hin und her gezaubert habe, die ich gerade weiß, dass es sie zwar gibt, aber die ich gerade haben will, da bin ich verzweifelt. Also die, ja, und ich bin normalerweise ein Nutzer, der eigentlich mit so ziemlich jedem Interface gut klarkommt und jedes Interface eigentlich easy verstehen kann. Und auch viel Geduld mitbringt, sich auf ein Interface einzulassen. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich so sage, oh, ich habe es in 2 Sekunden nicht verstanden, ich bin raus. Ich habe es wirklich probiert, aber ich finde die, ja, ist persönlich eine Katastrophe. Da wäre ich jetzt ganz objektiv froh, wenn Apple mal ein bisschen die Kalender-App, ja, nicht nur ein bisschen, sondern wenn sie die fundamental auf den Kopf drehen und ganz neu machen. Ich fürchte allerdings, dass viele eingefleischte iPhone-Nutzer Ich habe da unter anderem eine Freundin im Sinn. Ich glaube, viele wären dann davon enttäuscht zu sein, weil ich glaube, viele haben sich so dran gewöhnt, dass sie genau das erwarten. Also da sind sie so, haben sie so Muscle Memory quasi aufgebaut. Wenn da jetzt irgendeine Änderung käme, wären die wiederum dann sauer. Also ja, mal gucken, was Apple da so zaubert, ob sie da was zaubern. Da gab es jetzt leider keine Gerüchte zu. Aber wenn sie es mit den Erinnerungen verheiraten, vielleicht nutzen sie die Gelegenheit, wenn sowieso ein crankes Release werden soll mit iOS 18, dass sie dann die Kalender-App einmal ganz neu machen. Dann haben wir noch einen weiteren Punkt, der geändert werden könnte, und zwar ein KI-gestütztes Safari. Das finde ich eine ganz interessante Sache, denn im Moment, ich hatte mal ausprobiert den Arc-Browser, den kann man ja auf dem iPhone benutzen, leider nicht auf dem iPad, deswegen ist es noch nicht mein Go-To-Browser sozusagen geworden. Aber da kann man ja eine Frage oder eine Suche angeben und der Browser sucht für mich im Internet und stellt mir dann Seiten zusammen und sagt, guck mal hier, das und das ist die Antwort, die ich da zum Internet gefunden habe, die und die drei, vier, fünf Seiten helfen dir dabei, da stehen die Informationen dazu, damit man eben so eine Art Recherchehilfe hat, dass man erstmal einen Startpunkt hat und dann guckt man sich die Seiten eben an und kann dann auf den Websites nochmal im Detail nachlesen, wenn man alle Informationen haben will. Aber einmal das. Und dass man Websites zusammenfassen lassen kann. Das würde ich gerne mal nutzen. Das benutze ich manchmal auch schon Copy and Paste technisch dann irgendwie mit ChatGPT oder ähnlichen Modellen. Wenn es ein sehr, sehr langer Artikel ist, den ich grundsätzlich inhaltlich gerne wissen möchte, aber gerade schlicht nicht die Zeit oder die Lust habe, den wirklich komplett von A bis Z durchzulesen, dann schmeiße ich das auch immer in eine KI und sage, hier, mach mir da mal eine Kurzzusammenfassung, damit ich so die wichtigsten Fakten daraus weiß. Und kann das dann vielleicht später nochmal selber alles nachlesen, wenn ich es ganz genau wissen möchte. Das soll Safari jetzt eben auch können. Und das wäre für mich persönlich ein sehr, sehr großer Gewinn. Eben aus gerade genanntem Szenario, dass man manchmal eben einfach sehr lange Artikel hat und nur eine Kurzform braucht. Ein kontroverser Punkt in dem Zusammenhang ist tatsächlich ein angeblich geplanter Webinhalte-Entferner. Ich glaube, das hieß Web-Eraser, Web-Content-Eraser. In den Gerüchten quasi kann man es einfach einen Adblocker nennen, bringen wir es auf den Punkt. Ein Adblocker beziehungsweise einen, sagen wir, Inhalteblocker. Es gibt ja schon Inhalteblocker in Safari. Man kann sich ja zum Beispiel Drittanbieter-Apps aus dem App Store runterladen, die dann in Safari eben gewisse Inhalte blockieren. Es gibt auch schon Erweiterungen wie Adblock Plus und so weiter. Bin ich der Meinung, sogar auch auf dem iPhone, iPad. Ich persönlich nutze die tatsächlich gar nicht. Ich bin da kein Fan von Adblockern, deswegen bin ich da jetzt überfragt, aber mindestens für den Safari auf Mac gibt es den natürlich. Und ich bin ziemlich sicher, dass es den auch auf dem iPad gibt, ein iPhone. Ja, und da soll jetzt eben ein smarteres System in Safari eingebaut werden, das eben durch KI irgendwie lernt, hey, guck mal, diese Inhalte will Nutzer X jetzt gerade nicht sehen. Und dann könnte man da potenziell eben die Werbung mit entfernen. Oder andere nervige Dinge wie Cookie-Banner. Hust. Aber das ist eben natürlich auch sehr schwierig, weil gerade die Cookie-Banner erwarten ja quasi eine Entscheidung, meistens zumindest. Es ist ja heutzutage so, dass du gesetzlich, glaube ich, dazu verpflichtet bist, du musst einen Ablehnen-Button anbieten, du musst auch einen Alle-Ablehnen-Button und einen Alle-Ablehnen-Button vor allem, glaube ich, auch direkt zu Anfang haben. Also du darfst den eigentlich nicht verstecken, den Ablehnen-Button und so akzeptieren ganz groß und ablehnen ganz klein. Du musst die gleichrangig und auf der ersten Seite quasi haben. Und wenn Apple jetzt dahin ginge und man könnte mit der KI die einfach wegballern, hätte man ja keine Entscheidung getroffen. Oder wer weiß, vielleicht macht die KI das dann für mich. Aber wäre erstmal eventuell eben kein Ja-Nein gesagt worden. Das heißt, die Website dahinter, hinter dem Cookie-Banner, die weiß gar nicht, was darf ich denn jetzt? Darf ich jetzt Cookies benutzen oder nicht? Ich habe bei mir persönlich so eine Erweiterung installiert, die tatsächlich das versucht für mich zu tun. Kann ich euch nur empfehlen. Die heißt, Moment, mal kurz nach. Consentomatic ist eine Safari-Erweiterung, die man installieren kann. Die ist von einer Universität auch irgendwie mitentwickelt. Die versucht tatsächlich anhand von KI oder Algorithmen oder irgendwas in der Art automatisch auf Websites Cookie-Banner zu erkennen. Und man sieht dann tatsächlich, die nimmt die Cookie-Banner, die sind ja häufig auch mittlerweile nicht mehr Banner, sondern wirklich in your face, so ein ganzer Dialog. Und man sieht dann richtig, dass die Extension diesen Dialog nimmt, verkleinert, in die Ecke tut Und dann sieht man, wie er da durchscrollt und so weiter und die ganzen Buttons sucht und für mich drückt sozusagen. Und man kann eine Präferenz vorher angeben, was man möchte. Zum Beispiel stimme einfach allem zu oder lehne alles ab oder lehne nur manche ab oder sowas in der Richtung. Und dann versucht der für mich auf dieser Website, ohne dass ich irgendwie einen Finger rühren muss, einfach schon die Cookie-Einstellung da vorzunehmen. Und sowas in der Richtung wäre natürlich der Hammer, wenn das einfach von Safari selber und mit Apples Wissen und KI und so weiter dahinter, dann wäre das sicherlich auch ein ziemlich gutes und ausgereiftes System, denn diese Consent-O-Matic ist super cool, aber hat eben auch manchmal Seiten, wo sie es nicht erkennt. Das kann man dann melden, aber das ist eben, ja, funktioniert nicht immer und manche Websites sind auch aktiv so gebaut, dass sie das dann unterdrücken bzw. behindern, wenn man sowas benutzt. Von daher wäre das ganz schön, wenn das vielleicht von Seiten von Apple gelöst würde und dann auch hoffentlich funktioniert. So, und was mir noch als Gedanke kam, das wollte ich euch noch einmal mitgeben, die ganzen KI-Recherche-Ideen, die da jetzt so im Raume stehen, das hört sich für mich so ein bisschen so an wie ein Gerücht, das es ja schon seit ewigen Zeiten gibt, dass Apple eventuell eine eigene Suchmaschine planen könnte. Ich glaube zwar nicht, dass da jetzt eine eigene Suchmaschine kommen wird, das ist glaube ich, einfach ein Terrain, da wagt sich Apple nicht rein, unter anderem auch wegen Google, weil sie da, ne, mit Maps haben sie damals ja nicht so gute Erfahrungen gemacht, wenn sie versuchen, ein Google-Produkt nachzumachen oder zu ersetzen. Ich glaube, das ist ihnen zu heikel und auch ist auch einfach ein irre großer Aufwand dafür, dass der Vorteil für die Nutzer zwar wäre, dass man wahrscheinlich Privatsphäre-Gewinne hätte, aber am Ende des Tages kann Apple das auch versuchen, in Safari einzubauen, dass Google und Co. eben nicht uns zu Tode tracken. Aber ja, deswegen, ich glaube nicht, dass sie eine eigene Suchmaschine aufbauen, aber dieses Recherche-Feature geht ja trotzdem so ein bisschen in die Richtung, dass sie eben auf irgendwelche Texteingaben reagieren und für mich im Internet suchen. Ich sehe das in dem Sinne nicht, ich suche nicht selber, aber das macht eben Apple im Hintergrund. Das hört sich schon so ein bisschen an, dass sie da zumindest in die Richtung mal langsam die Fühler ausstrecken. Und da stelle ich mir eigentlich ganz interessant vor, was da wohl rauskommen könnte, wenn sie da so eine KI-Suchgeschichte machen. Ja, lassen wir uns also mal überraschen, was uns da bei der WWDC so alles Schönes erwartet. Es ist ja jetzt auch zum Glück gar nicht mehr so lange hin. Dann gehen wir mal rüber zu dem Reparaturstatus für Whoist. Das ist eigentlich fast schon eine Kurznachricht. Könnte man eigentlich fast schon da mit reinnehmen, aber ich fand es doch eigentlich recht spannend. Und zwar geht es darum, dass die Aktivierungssperre bzw. die Whoist-Funktion von Apple im Moment ja an vielen Stellen angefasst wurde. Wir haben ja in der letzten Folge schon über die neuerdings gebrauchten, also die Ersatzteile, die man aus gebrauchten iPhones jetzt auch in die neuen iPhones einbauen kann, ohne dass da eben die Sicherheit und alles kaputt geht und ohne dass das iPhone zum Beispiel sich dann weigert, Face ID zu benutzen. Das haben sie ja schon gemacht. Da ist Apple also im Moment viel in diesem Bereich irgendwie dran. Denn die Ersatzteile haben ja jetzt auch Whoist, beziehungsweise nicht Whoist, sondern die Aktivierungssperre eingebaut. Und jetzt haben sie das Ganze eben etwas angenehmer gemacht für Leute, die ein Gerät in die Reparatur bringen oder einschicken. Wenn man beispielsweise ein iPhone, irgendwie das Display ist kaputt und man schickt es ein zu Apple und sagt, hier, mach mal heile, dann war es bisher so, dass man die Whoist-Geschichte eben abschalten musste, weil sonst konnte Apple die Geräte nicht vernünftig reparieren, das war dann ja quasi gesperrt und dann, oder mit der Apple musste es dann quasi immer erst von einem selbst dann nochmal irgendwie ausschalten lassen und so weiter. Das war alles so ein bisschen nervig. Unter anderem auch, weil sie jetzt mit iOS 17.3 ja den Schutz für gestohlene Geräte hinzugefügt haben, sprich, wenn man die Funktion eingeschaltet hat, dann kann man gewisse Einstellungen, wie eben zum Beispiel das Whoist deaktivieren, ja nur noch zu Hause oder bei der Arbeit oder bei anderen wichtigen Orten überhaupt machen. Das bedeutet, im Zweifel, selbst wenn Apple wollte, könnten sie jetzt gar nicht mehr unbedingt diese Geschichten selber ausschalten, denn da ist ja auch Face ID für nötig. Also es wird ja wirklich biometrisch geschaut, bist du das jetzt wirklich oder ist das irgendein Dieb? Selbst wenn die Stunde abgelaufen ist, kann man das dann ja trotzdem nur, ich glaube, nur biometrisch oder mindestens mit der PIN. Also das macht alles ein bisschen komplizierter. Deswegen gibt es jetzt tatsächlich eben diesen Sondermodus. In der Whoist-App kann man da sagen, hey, ich möchte das Gerät entfernen, aber eben nur quasi temporär. Dann gibt es einen Reparaturmodus im System. Da kann Apple dann eben die Reparaturen vornehmen. Und man muss aber trotzdem nicht Whoist ausschalten. Also es wird quasi dieser Sicherheitsmechanismus, der dahinter steckt, so ein bisschen ausgeschaltet, aber man kann eben trotzdem das Gerät noch orten. Das heißt, eigentlich auch ganz spannend, kann man dann jetzt dann sehen, wo Apple das konkret macht, also ob das zum Beispiel im Apple Store repariert wird oder ob das irgendwo anders eingeschickt wird und wenn ja, wohin. Theoretisch müsste man das jetzt dann ja sehen können, weil man das eben weiterhin orten kann. Was ja auch so ein netter Sicherheitsaspekt noch ist, weil man dann jetzt eben nicht denkt, oh Gott, hoffentlich kriege ich es überhaupt wieder. Bei Apple jetzt zugegeben recht unwahrscheinlich, aber vielleicht ist das ja auch für Drittanbieter Reparaturdienste so ein bisschen so eine Vorarbeit, dass auch die ja dann irgendwann das vielleicht mal reparieren können. Right to repair und so. Ja, das fand ich eine ganz interessante Sache, eben wegen dieser Ersatzteile-Aktivierungssperre, über die wir letztes Mal gesprochen haben. Dann haben wir die Kurznachrichten erreicht. Da haben wir heute eine kleine, aber feine Auswahl getroffen. Und zwar, das eine ist ein ganz lustiges Thema in dem Fall, wie ich finde. Denn es gibt Gerüchte, dass Apple wohl die Herstellung von seinen Fine-Woven, Deutsch Feingewebe, Artikeln eingestellt haben könnte. Also sprich, die iPhone-Schutzhüllen und die Apple Watch-Armbänder sind das ja hauptsächlich, die Apple da ins Feld geführt hatte letztes Jahr mit den neuen iPhones. Da haben sie ja Leder aus dem Sortiment genommen und haben quasi im gleichen Atemzug Fine-Woven als eine zumindest, ja nicht Ersatz, ich würde es nicht als Ersatz bezeichnen, aber zumindest eine Alternative für Menschen, die vielleicht so eine ja leichtlederartige Substanz sozusagen haben wollen. Kam ja von Anfang an tatsächlich ziemlich schlecht an. Die Testberichte waren ja von Anfang an fast eigentlich nur negativ. Das Material ist schlicht und ergreifend viel zu anfällig für Kratzer und diese Kratzer gehen vor allem schlimmerweise nicht mal weg. Also man hat dann eine brandneue Hülle, die auch genauso teuer ist, wie die Lederhüllen vorher waren, also irgendwie 70 Euro oder 60 oder so. Also für den Preis erwartet man eben ein Case, das das iPhone schützt, aber auch selber nicht sofort kaputt geht oder unschön aussieht, denn man möchte ja in der Regel, dass das dann auch noch nett anzusehen ist. Und dieses Fine-Woven-Material ist da eben nicht so die beste Wahl. Da kann man Fotos auch im Internet sehen von Apple Store Ausstellungsstücken, die da so ja immer an den Holzwänden aufgereiht sind, wo dann eben Leute nur mit dem Fingernagel einmal drüber gegangen sind und dann war da so ein permanenter Kratzer und der ging halt nicht mehr weg und das sieht dann halt nicht schön aus und ist dann natürlich auch kein Vorzeigeobjekt sozusagen, also das dann für Apple auch einfach so ein bisschen peinlich fast schon, dass die Qualität, obwohl sie ja immer so auf Tip-Top-Qualität setzen, wohl doch nicht so prima ist und auch mit Wasser und ähnlichen Flüssigkeiten, die dann, wenn man das da einmal reingelegt hat, so, dann ging der Fleck nie wieder weg, so ungefähr. Also das ist eigentlich insgesamt eine recht unschöne Sache für Apple und ich hatte die ganze Zeit schon so ein bisschen damit gerechnet, dass sie das sicherlich nicht so stehen lassen. Also mindestens, dass sie es nicht noch ein zweites Jahr im Sortiment lassen würden. Also sprich, spätestens im September sind die Dinge aus meiner Sicht sowieso weg. Aber dass sie jetzt tatsächlich das sogar schon vorher nicht mehr herstellen, weil sie entweder wahrscheinlich auch noch genügend haben, verkaufen sich wahrscheinlich auch nicht so super toll aufgrund der schlechten Berichte, aber dass sie eben ja vielleicht sogar die auch schon früher rausnehmen, spätestens im September oder zumindest eben keine neuen mehr herstellen und dann im Zweifel irgendwann keine mehr haben. So. Da versuchen sie dann so ein bisschen jetzt einen Ausweg zu finden, denn im Apple Store wurden die wohl teilweise auch täglich ausgetauscht, die Ausstellungsstücke. Das ist ja nun auch nicht so Apples Anspruch und auch nicht sonderlich nachhaltig, ehrlicherweise. Von daher, ja, Apple hat seine eigenen Ansprüche dann nicht erfüllen können und hat jetzt gesagt, gut, konsequent, dann kriegen wir das eben raus. Und ich bin mal gespannt, ob sie da überhaupt noch eine Alternative dann im September mit den neuen Geräten anbieten werden oder ob sie einfach stillschweigend sagen, so hier, das war's jetzt eben. Gibt dann eben nur noch die Silikonhüllen und das war's. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie da irgendwas in Planung haben. Vielleicht sogar, dass sie sagen, okay, die Leute vermissen Leder, wollen also wirklich was, was genauso ist wie Leder und sich auch genauso verhält, aber eben gerne natürlich nachhaltig und umweltschonend und keine Tiere und so weiter sein soll. Sprich, es gibt ja diverse vegane Ledergeschichten auf dem Markt. Vielleicht orientieren sie sich jetzt eher in die Richtung und gucken eben, dass sie da ein veganes Leder anbieten. Da hatte ich zum Beispiel selber mal ein Apple Watch Armband, das war, glaube ich, aus Apfelbestandteil. Da ist ja dieser eine Stoff, Pektin oder was in der Richtung, war das, glaube ich, drin, der eben ähnlich sich dann herstellen lässt, quasi zu so einem veganen Leder, aber eben 100% aus Natursachen. Und das wäre dann ja vielleicht eine Alternative. die sie ehrlicherweise auch schon letztes Jahr hätten bringen können. Aber irgendwie, ja, wollten sie da, glaube ich, mehr machen, als sie dann de facto geschafft haben. Denn die Fine-Woven Nylon-Fasern, die sie da verwenden, sind ja auch 65% Recycling-Material. Also sie haben da ja schon mehrere Nachhaltigkeitsaspekte drin. Einmal, dass es kein Leder mehr ist, also kein Tierprodukt und B, kein so hoher Wasserverbrauch in der Herstellung. Und dass ihr eben zusätzlich auch da noch Recyclingmaterialien reinbringen könnt. Also das senkt natürlich den CO2-Fußabdruck und den Wasserabdruck und alles deutlich ab. Aber ja, das war nicht so eine gute Idee. Das ging ein bisschen nach hinten los. Von daher kommt da jetzt was Neues. Apropos was Neues. Es wird ja sicherlich auch, oder nein, das wird garantiert so sein, es wird im Herbst wieder ein neues iPhone geben. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, über die ganzen Gerüchte, die es da so gibt. Jetzt gibt es ein Gerücht, das hatten wir schon damals beim iPhone 15. Ich glaube, das bezog sich nur auf die 15 Pro-Modelle. Aber das gibt es jetzt wieder in der Gerüchteküche, dass das für die iPhone 16s, und zwar dann wohl für alle, nicht nur die Pros, passieren soll, dass sie die physischen Buttons, also sprich die Lautstärketasten und die Power-Seitentaste, die man ja auch für Apple Pay und Siri und so weiter verwendet, die sollen wohl alle komplett ersetzt werden durch, sagen wir mal, Vibrationen. Also, dass man da zwar drauf drückt auf die Metallfläche oder die was auch immer Fläche, aber dass dann eben nur die Taptic Engine oder dann frisch neu eingebaute zusätzliche Taptic Engines einfach nur simulieren, dass man da einen Klick gemacht hat. Das machen sie ja nun schon seit Jahren. Beim iPhone 7 haben sie damit angefangen beim Home-Button, was ja nun so das zentrale Element da bei dem Gerät quasi war. Das heißt, es war auch jetzt nicht irgend so ein Nebenbutton oder sowas, sondern es war schon wirklich auch eine wichtige Stelle. Das heißt, sie haben da dieses Selbstbewusstsein, dass sie das auch können. Man muss ja auch sagen, wenn man es nicht wusste, hat man es ja auch tatsächlich kaum bemerkt. Ich hatte tatsächlich mal ein iPhone 7 in der Hand und dann habe ich auch zu Hause noch eins herumliegen. Das fühlt sich sehr, sehr echt an. Und bei den MacBooks mit den Trackpads haben sie es auch gemacht. Die sind jetzt auch alle virtuell sozusagen. Und wenn man das Magic Trackpad, das externe zum Beispiel, oder auch das MacBook, wenn man da mal klickt, wenn es aus ist, das ist ganz gruselig, weil man denkt sich so, hey, bist du kaputt? Warum klickst du denn nicht? Weil das Klicken eben rein durch die Taptic Engine generiert wird, einfach nur durchs Vibrieren, entsteht der Eindruck, dass man klickt, obwohl man gar nicht klickt. Und wenn es dann mal aus ist, fühlt sich das ganz merkwürdig an, dass man dann nur auf Glas rumdrückt, aber eben keine Reaktion bekommt. So gesehen passt es aber alles ins Gesamtkonzept, muss man sagen. Ich bin nicht so der größte Fan davon, weil ich es eigentlich ganz schön finde, dass man noch ein paar physische Tasten hat, die wirklich klicken und dass man da im Zweifel wirklich auch das Gerät resetten kann. Andererseits muss man eben sagen, gut, beim iPhone 7 haben sie es ja nur auch irgendwie geschafft, dass man das resetten kann und. Und wenn alle Tasten virtuell mit haptischem Feedback umgesetzt sind, dann werden sie halt irgendwie einen Weg finden, dass diese Elektronik, die dafür zuständig ist, das zu erkennen, die wird dann sicherlich irgendwie eben separat von iOS laufen. Da wird es dann irgendwie ein Subsystem geben in der Hardware quasi, dass die Taptic Engines da, solange halt Akku noch vorhanden ist, definitiv immer vibrieren, ob das Gerät nur an ist oder peng. Das müssen sie dann tun und das werden sie auch garantiert tun. Das heißt, ich glaube, das ist ein Thema, das eigentlich gar kein Thema ist. Denn wenn Apple sowas macht, dann machen sie das nicht, wenn sie nicht wissen, dass das 100% immer funktioniert und gut funktioniert. Das Ganze passt ja auch zu den iPhone 16 Kameratastengerüchten. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es einen Auslöseknopf geben soll, der womöglich auch sogar über Touchgesten dann Zoom und ähnliche Geschichten unterstützen könnte und einen Fokus, also diese zwei Stufen hat zum Fokussieren und dann Auslösen. Und auch all das könnte eventuell eben alles nur über virtuelle Feedbacks, also über Vibrieren quasi stattfinden. Das würde da so ein bisschen zu passen. Schauen wir also mal, ob sich diese Taptic Engine Vibrationsvirtuelle Knöpfe Gerücht, ob sich das wirklich auf alle Knöpfe jetzt bezieht oder nur auf die Kamerataste erstmal und dann vielleicht nächstes Jahr alle Knöpfe umgestellt werden. Vielleicht machen sie so eine Art Testballon. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr, aus meiner Sicht ist es durchaus eine gute Richtung, in die sie da gehen. Und es gibt auch relativ gute Belege sozusagen, dass das plausibel ist, dass das passieren könnte, denn der Zulieferer, der die Taptic Engines für Apple herstellt, der hatte dann letztes Jahr da eben kurzfristig den Auftrag gecancelt bekommen. Das hatte man in der Presse verfolgen können. Deswegen gab es relativ gute Beweise, dass sie es fürs 15 auf jeden Fall schon eigentlich probiert hatten. Sie hatten das im Sinne. Und das haben sie jetzt dann eben ein Jahr verzögert, weil es sicherlich da irgendwelche Herstellungsprobleme oder so gab. Oder weil sie vielleicht auch schlicht und ergreifend das Feature vertagen wollten, um dann eben für das 16er noch ein Verkaufsargument zu haben. Und vielleicht eben, weil die Kamerataste jetzt erst mit dem 16er kommt und jetzt passt es so ein bisschen mehr ins Gesamtkonzept. Da lassen wir uns überraschen. Wir bleiben auch beim nächsten Thema, beim Thema iPhone. Und zwar zwei Themen, die zusammenhängen. Einmal die Quartalszahlen und einmal die iPhone-Verkäufe in China. Zu den Quartalszahlen, die sind natürlich, also ja, sind besser gewesen, definitiv viel besser als befürchtet. Im Vorhinein gab es ja Gerüchte, oh Gott, das wird ganz furchtbar. Und ja, es ist auch aus Apples Perspektive, man muss das immer so ein bisschen im Kontext sehen, weil es sind immer noch fantastische Zahlen. Jedes Unternehmen dieser Welt würde von allein einer Sparte von Apple, hätten die Ultra, ja, wären die super happy, wenn die eine davon hätten. Apple hat eben ganz viele. Und das iPhone ist aber im Vergleich zum Vorjahr, also sprich Januar bis März 2023, um 10% eingebrochen. Einmal kurz zur Erklärung, warum zum Kuckuck ist es Januar bis März? Denn es ist offiziell das zweite Quartal von Apple, das jetzt gerade vorgestellt wurde. Bei Apple ist das aus Gründen so, dass sie das erste Quartal des Jahres immer von Oktober bis Dezember eingerichtet haben. Also sie sagen, unser erstes Quartal ist von Oktober bis Dezember und das zweite dann entsprechend von Januar bis März. Vermutlich eben, weil, ne, klar, die iPhones und iPads und Macs und alles und so weiter werden immer im September, spätestens Oktober vorgestellt. Das heißt, da ist dann quasi die Primetime des Jahres, da geht richtig alles ab. Die Leute kaufen für Weihnachten und ähnliches sich dann ihre Geräte. Das heißt, das ist das beste Quartal und deswegen starten sie wahrscheinlich dann damit. Ja, aber in China läuft das gerade nicht so ganz gut und insgesamt eben auch nicht. Die 10% zum Vorjahr sind nicht ganz zu vernachlässigen. China ist so ein bisschen so ein Sonderfall oder wurde jetzt zumindest hervorgehoben. Da sind die Gerüchte, die Verkäufe wohl um 25% gefallen, was natürlich schon, also ein Viertel, das ist schon deutlich mehr als 10% und selbst 10% sind ja schon nicht wenig. Da sind sie sogar vom Platz 1 der Smartphone-Verkäufer jetzt auf Platz 5 gefallen. Das ist jetzt in dem Sinne immer noch nicht schlimm, weil es sind immer noch Millionen von Geräten, die sie generell und auch in China verkaufen. Aber das unterstreicht nochmal ganz deutlich, weswegen jetzt eben bei Apple scheinbar auch so ein bisschen so, sagen wir, Panikmodus ist mit der KI, weil scheinbar wohl ein ganz großer Treiber von diesen fallenden Verkäufen in China sein soll, dass die generative KI eine Rolle spielt. Also da Samsung beispielsweise mit seinem Galaxy AI Toolset, sage ich mal, das war ja beim Galaxy S24 und Ultra und so weiter, war das ja so das Verkaufsargument oder ein sehr, sehr großes Verkaufsargument, dass sie ganz, ganz viele generative KI-Funktionen eingebaut haben. Dass man da Fotos irgendwie Personen umranden und verschieben kann innerhalb des Fotos und die KI rechnet dann quasi den Hintergrund wieder rein. Da gab es ja ganz viele Dinge dieser Art und Apple hat zumindest auf dem Papier noch nicht sowas in der Richtung. Und ja, man sieht es jetzt kommen, dass das kommen könnte, aber das weiß halt die Tech-Bubble. Aber das weiß halt nicht der normale Durchschnittsnutzer. Und ja, deswegen scheint es so zu sein, dass das ein ganz starker Fokuspunkt für das iPhone oder für Smartphones in China ist. Und das kann Apple im Moment nicht. Deswegen scheinen da unter anderem die Verkäufe so ein bisschen eingebrochen zu sein. Gleichzeitig muss man dazu sagen, persönlich, also ja, das ist sicherlich ein Argument und es ist jetzt erstmal im ersten Moment erschreckend zu sehen, okay, 25% weniger und sie fallen auf Platz 5 von Platz 1. Andererseits darf man auch nie vergessen, Apple ist auch in abartig hohen Sphären unterwegs mit seinen ganzen Dingen, die sie tun. Also alles, was Apple irgendwie macht, hat ja immer gleich so Milliardencharakter. Ne, wie gesagt, andere Hersteller wären froh, wenn sie ein paar Millionen, die Apple da pro Quartal verkauft, iPhones verkaufen, also Smartphones verkaufen würden. Von daher ist das auch alles immer so ein bisschen in die Perspektive zu rücken, dass das alles auch einfach wahnsinnig große Maßstäbe sind, wenn da irgendwas in Prozentwerten sich tut. Genau, also von daher, das, ich würde jetzt nicht in Panik geraten, das ist definitiv alles aus meiner Sicht nicht ganz so wild, wie es jetzt sich darstellt, aber eben irgendwie schon bemerkenswert, dass Apple ja noch vor kurzem, ich glaube im Januar war es, dass sie da vor Samsung gerückt sind als größter Smartphone-Verkäufer oder Hersteller der Welt. Und jetzt sind sie das aber eben auch nicht mehr. Jetzt sind sie wieder auf Platz 2 zurückgefallen. Samsung hat sie wieder zurück überholt. Auf der anderen Seite, ja, das war wahrscheinlich auch einfach sehr, sehr knapp, dass sie so ein iPhone mehr als Samsung seine Geräte verkauft haben. Und jetzt dann eben das eine Samsung wieder mehr verkauft wurde. Also am Ende des Tages ist das aus meiner Sicht nicht so der aller ausschlaggebendste Punkt. Und Apple selbst hat auch zu den rückläufigen, also 10% weniger verkauften iPhones gesagt, dass dass die Zahlen so leicht verzerrt sind, weil im letzten Jahr, 2023, in dem Zeitraum, waren noch viele spät ausgelieferte iPhone 14s dabei. Also da hatten sie ja größere Lieferschwierigkeiten, also sprich, die Leute konnten, selbst wenn sie wollten, gar kein iPhone bekommen, weil Apple sie schlicht nicht in der Zahl herstellen konnte, wie es verkauft wurde. Deswegen haben dann eben viele Leute gesagt, gut, dann kaufen wir eben ein anderes Telefon. Oder sie haben dann eben das iPhone später bestellt als sonst. Also, dass sie zum Beispiel nicht bis Dezember das gekauft haben, wie sie es vielleicht sonst vorgehabt hätten. Im Dezember so, ich kaufe mir zu Weihnachten spontan noch ein neues iPhone. Und dann so, oh hoppla, das kommt aber gar nicht. Und dann haben sie es eben vielleicht erst im Januar, Februar oder März bestellt. Und deswegen hatte Apple dann in dem Quartal entsprechend mehr als üblich verkauft. Und das reflektiert sich jetzt in diesem Jahr, wo die Lieferungen wieder ganz normal sind, eben nicht so. In diesem Jahr sind die iPhones dann eben im September, Oktober, November, Dezember und so weiter verkauft worden und eben nicht so sehr im Januar, Februar und März wie im Jahr zuvor. Aber ja, das ist so eine Gemengelage aus den China-Zahlen, die ja immer sehr wichtig, also China macht ja einfach auch einen großen Anteil von Apples Verkäufen aus. Das ist also ein großer Aspekt und die iPhone 14 Verkäufe, die etwas schwieriger waren. Ja, und generell ist es auch einfach, ne, es sind einfach teure Geräte. Nicht jeder kann und will sich das jedes Jahr oder auch jedes zweite Jahr leisten. Dafür ist es eben einfach, ja, vielleicht nicht zu teuer, aber jedenfalls sehr, sehr teuer. Das ist eben ein Luxusprodukt. Dann haben wir noch ein Abschlussthema für diese Woche und zwar die Apple Watch. Das fand ich eine ganz coole Mitteilung diesmal, dass die FDA, also das heißt, glaube ich, Food and Drug Administration in Amerika, das ist die Behörde, die dafür zuständig ist, eben Food and Drug, also sprich Lebensmittel und Medikamente und medizinische Geräte, so will ich sagen, freizugeben und zu kontrollieren. Die haben jetzt die Apple Watch quasi hochgestuft. Sie war bisher offiziell freigegeben zum Verkauf. In dem Sinne bezog sich das auf die EKG-Funktion hauptsächlich und auf die Erkennung von dieser AFib-Geschichte. Also die, oh Gott, wie sagt man da auf Deutsch? Komme ich gerade auf den deutschen Namen nicht, aber die AFib-Funktion jedenfalls. Da hatte Apple mit WatchOS 10, glaube ich, war es, auch so eine AFib-History, also einen chronologischen Verlauf von den AFib-Erkennungen eingeführt. Und diese ganze Erkennung vom Puls, vom EKG und von dieser AFib-Geschichte im Besonderen, die wurde jetzt eben nicht nur einfach freigegeben, dass Apple grundsätzlich die verkaufen darf mit so einem Feature, sondern sie wurde als wissenschaftlich akkurat eingestuft. Also sprich, Forscher dürfen jetzt also in ihren Studien eine Apple Watch benutzen und können sich auf diese Werte quasi verlassen, als wäre es ein wissenschaftliches Gerät. Das finde ich tatsächlich sehr bemerkenswert, denn wir reden halt immer noch von einem kleinen süßen Gerätchen, das man den ganzen Tag an seinem Arm tragen kann, was so im Hintergrund dummdi-dumm vor sich hin da den Puls die ganze Zeit misst und eben aber scheinbar einfach wahnsinnig akkurat das Ganze tut. Da muss Apple in den letzten Jahren, und schon die erste war wohl sehr gut, aber dann in den letzten Jahren haben sie ja auch immer noch neue Sensoren da eingebaut, haben es gar nicht mehr groß gesagt, aber haben neue Pulssensoren eingebaut, haben vor allem auch mit, ich glaube, der Series 7, nagelt mich nicht drauf fest, ich glaube, mit der 7 und der Software, die damals kam, haben sie dann auch nochmal eine neue Version ihres Algorithmus eingeführt, das ist quasi Version 2 oder mittlerweile, glaube ich, vielleicht sogar schon noch eine Version mehr von diesem Algorithmus dahinter in Betrieb ist. Und das ist einfach sehr, sehr beeindruckend, wenn man darüber nachdenkt, dass dieses kleine süße Gerät jetzt medizinische Qualität erreicht hat, dass man damit wirklich sagen kann, liebster Arzt, meine Apple Watch hat hier eine AFib-History für mich erstellt und ich weiß, dass die akkurat sind, sogar die Wissenschaftler können draufsetzen. Also das ist schon Hut ab, Respekt, liebes Apple, vor eurer Entwicklung in diesem Bereich. Sie haben ja auch schon einige Jahre jetzt, also gerade der Tim Cook hat ja auch viel schon gesagt, ja, the future is health oder sowas in der Art, also dass die Gesundheitsaspekte ihrer Produkte ihnen immer wichtiger werden und dass sie der Meinung sind, wenn irgendwann die vielleicht mal nicht mehr sein sollten, sozusagen, dass man sie in Erinnerung behalten wird für ihre Leistungen im Bereich Gesundheit. Und das ist ja für einen Elektronikkonzern schon mal eine Ansage, denn man könnte auch sagen, okay, das iPhone zum Beispiel hat an sich schon die Welt fundamental verändert, wie wir heute leben und arbeiten und was wir heute mit unseren Geräten jederzeit und quasi überall tun können. Da hat man ja vor wenigen Jahren noch von geträumt. Das könnte man schon als ihren größten Verdienst ever bezeichnen, aber dass jetzt eben der Bereich Gesundheit so hervorgehoben wird, sieht man jetzt eben, dass das ist auch nicht ganz ohne Hintergrund quasi. Und das wird auf jeden Fall weiterhin, da gibt es ja auch ganz viele Stories immer dazu, wie viele Leute schon wieder gerettet wurden, sei es durch die Unfallerkennung, sei es durch die Sturzerkennung, sei es durch die hohe oder niedrige Pulserkennung und so weiter, EKG. Da gibt es ja immer wieder tolle Berichte, dass Leuten das Leben gerettet wurde durch diese Uhr. Ja, und ich persönlich kriege da immer so ein bisschen Gänsehaut, jetzt auch gerade wieder, wenn ich darüber nachdenke, was das eigentlich für krasse Auswirkungen haben kann. So ein kleines, süßes Gerät, was wir einfach so kaufen können, ohne groß irgendwelche medizinischen Hintergründe zu haben. Und das Ding passt sozusagen so ein bisschen auf einen auf. Das ist schon irgendwie, ja, finde ich schon eine coole und sehr beeindruckende Entwicklung, die es da gibt. Und dass wir das so einfach heutzutage haben können, ist eigentlich auch eine ganz tolle Errungenschaft, die wir da haben. Genau, damit haben wir dann auch unseren Apfelkosmos für heute beendet, beziehungsweise wir haben unsere Themen durchgesprochen. Ich freue mich schon ganz sehr auf Dienstag, das wird ganz, ganz fantastisch. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit bis dahin. Bleibt tapfer sozusagen im Alltag. Habt eine gute Woche oder zwei gute Wochen. Es ist ja jetzt neu, muss ich mich noch umstellen. Gewöhnt euch dran. Und ja, wir hören uns nach dem Apple-Event wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.